Ich bin in den letzten Tagen oder Wochen so in die Leidensgeschichte von Jesus und die Auferstehungsgeschichte eingestiegen, habe die Texte noch einmal so vor Augen geführt. Und das ist mir eine Begebenheit, ist mir so ins Auge gestochen. Nach der Auferstehung von Jesus waren zwei Jünger unterwegs gewesen. Mega traurig, die Auferstehung noch nicht wirklich mitbekommen und völlig frustriert. Sie waren unterwegs gewesen, weg von Jerusalem, wieder zurück in ihr Dorf. Und dann stellt sich Jesus neben sie. So ihn nicht erkennt, aber er wartet einfach und läuft dann mit ihnen so der Weg. Und wenn ich das so lese, denke ich, jetzt möchte ich heute Morgen das so. Er hat ihnen ja dann alles erklärt. Jesus hat ihm den ganzen Heilsplan Gottes erklärt, dass das Sinn macht, sein Tod, und dass das schon vorausgesagt ist und ihnen so die Augen geöffnet. Und ich dachte, hey Jesus, jetzt möchte ich, dass du heute Morgen so neben mir stehst. Und mir so erklärst, was ich da weitergehe. Und eigentlich wäre es schön, wenn du jetzt so neben jedes Einzelnen stehst. Und ihm einfach das Herz auftust. Für das, was du uns heute Morgen möchtest sagen. Ja, so steigen wir ein in die Leidensgeschichte von Jesus. Aus dem Markus-Evangelium möchte ich einige Texte lesen. Genau, man kann das vielleicht einblenden. Ah, oh, sorry. Ich will mich noch daran gewöhnen, die Umstellung. Markus-Evangelium, ich finde es spannend, alle vier Evangelisten geben einen breiten Raum der Leidensgeschichte und der Auferstehung von Jesus, führen das sehr ausführlich aus. Jeder hat irgendwas Detail, das der andere nicht hat, und so gibt das dann ein schönes Ganzes. Und hier im Markus-Evangelium der Text, die Worte einfach mal auf uns wirken. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Über seinen Kopf wurde ein Schild am Kreuz befestigt, auf dem es stand, wofür er angeklagt worden war. Die Aufschrift lautete: König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. Ihre Kreuze standen rechts und links von ihm. Die Leute, die vorübergehen, schüttelten den Kopf und verspotteten ihn. Ha, du kannst doch den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen, oder? Nun, dann rette dich doch selbst und steige vom Kreuz herab. Auch die oberen Priester und Schriftgelehrten machten sich über Jesus lustig. Andere hat er gerettet, lästerten sie. Aber sich selbst kann er nicht helfen. Dieser Christus, dieser König Israels, er soll doch vom Kreuz herabsteigen, sodass wir es sehen und an ihn glauben können. Selbst die beiden Verbrecher, die mit Jesus zusammen gekreuzigt wurden, verhöhnten ihn. Nach der Aussage hier von Markus ist Jesus am Vormittag gekreuzigt worden, beziehungsweise die Kreuzigungsszene angefangen. Und die ersten Stunden sind prägt von ganz grosser Lästerung über Jesus. Also mit Jesus verspottet auf der ganzen Linie. Wenn man das so liest, dass ich mal die vorübergehenden Passanten gewesen, die Jesus verspottet haben, dann Priester, Schriftgelehrte, so die Oberen vom Volk Israel, mit Spott und Hohn übergossen. Und dann erst noch links und rechts die beiden Verbrecher, spotten über Jesus, nach dem Bericht von Lukas. Einer hat ja dann eine Kehrwende gemacht, aber so der Spott. Und jetzt fällt uns hier auf, ich habe das bewusst auch rot markiert, es sind 2 Themen, wo sie Jesus verspotten. Und die sind mir ins Auge gesprungen. Die eine Aussage: Du hast doch gesagt, du könntest den Tempo abbrechen und die 3 Tage wieder aufbauen. Mach's jetzt. Du kannst nicht einmal vom Kreuz runterkommen. Wie sollst du denn so etwas können? Jesus hat mal, das ist schon länger her, eine Aussage gemacht, wo er den Tempel gereinigt hat, wo sie ihn gefragt haben, mit welcher Vollmacht machst du das? Wer erlaubt dir so etwas? Hat er gesagt, breche den Tempel ab und ich baue ihn 3 Tage wieder auf. Eine geheimnisvolle Antwort. Sie haben verstanden, ja, der in 46 Jahren baue ich Tempel. Aber Jesus hat seinen Körper gemeint. Und die Aussage, die Jesus vor längerer Zeit gemacht hat, taucht jetzt hier wieder auf. Die Aussage über den Tempo, den Abbruch, und sind wir noch nicht verstanden, um was es geht, aber sie spotten darüber. Was hast du für Wort gemacht? Leere Wort. Mehr kannst du nicht sagen. Es ist alles nur leer. Leer. Der Spott hier über die Aussage über den Tempel. Und dann das Zweite, was sie darüber gespottet haben, ist eigentlich über die Schuldschrift, die über Jesus gestanden ist. Ich war auch, dass man über jede Kreuzung eine Tafel gehängt hat, mit, wo drauf geschrieben ist, was seine Schuld ist, warum man ihn kreuzigt. Bei der links und rechts ist irgendein Raubmord oder was auch immer die vergangen haben. Und bei Jesus ist die Aussage gestanden, König der Juden. Johannes führt es noch ein bisschen genauer aus. Jesus von Nazareth, König der Juden. In drei Sprachen ist es gestanden, Hebräisch, Latinisch und Griechisch, damit es wirklich jeder lesen kann. Und jetzt spotten sie über die Schuldtafeln über Jesus. Retter, Messias, König. Von dem ist nichts sichtbar. Ein König hat Macht. Schau mal deine Machtlosigkeit. Das ist keine Macht. Ein Messias ist der Retter. Wenn der Messias, der Wirkliche, kommt, der wird uns befreien, da wird etwas passieren. Was machst du jetzt? Das sind die beiden Themen, die sie aufgegriffen haben und über Jesus gespottet haben, sich lustig gemacht haben. Wenn man überhaupt die Leidensgeschichte von Jesus liest, dann merkt man, dass die innere Demütigung von Jesus, ich meine, die fast schwerer zu tragen war als die körperlichen Leiden. Ich weiss, in diesen Verfilmungen von der Kreuzigung ist meistens Blut und so. Aber die seelische Demütigung, das muss schon das, was vor der Kreuzigung abgegangen ist, die Demütigung, was durchgelaufen ist. Und jetzt hier am Kreuz, das ist fast nicht zu ertragen. Und während dem, wo das hier passiert ist, wo einfach der Spott über Jesus sich ergossen hat, hat Jesus ja noch ein Gespräch mit einem von diesen Verbrechern, der dann plötzlich bewusst wird, ich bin völlig falsch, wo sich Jesus zugewendet und ihn um Hilfe anfleht. Mit, muss ich mir vorstellen, der, keine lange theologische Diskussionen können stattfinden am Kreuz, sondern nur einzelne Brücken von Worten, die da noch überhaupt können formuliert werden können. Und er sagt, denk an mich, wenn du im Paradies bist, wenn du im Himmel bist, in deinem Reich. Und Jesus sagt ihm nur, du bist mit mir heute im Paradies sein. Also da findet ein seelsorgliches Gespräch statt, wahrscheinlich unter den entsetzlichsten äußeren Verhältnissen, die es jemals gegeben hat. Aber ein tiefgreifendes Gespräch, das eine Lebenswende von einem Menschen in letzter Sekunde darf stattfinden. Das ist das eine, das während der Zeit, wo hier gespottet wird, stattfindet. Und das Zweite, das ist nicht in Worte jetzt hier formuliert, sondern hier erfüllt sich in dem Augenblick, wo die alle spotten, biblische Prophetie. Im wörtlichen Sinn. Also, nachdem hier gespottet wird, erfüllt Gott seine Zusage. Psalm 22 zum Beispiel, wo der David 600 Jahre bevor das geschehen ist, schreibt von durchbohrten Händen und durchbohrten Füßen von dem kommenden Erlöser. Ein David, der damals eine Kreuzigung völlig unbekannt war. Also, dass man Hände und Füße durchbohrt, um jemanden zu töten. Die Kreuzung ist viel, viel später gekommen. Von dem keine Ahnung. Und er schreibt unter Eingebung vom Heiligen Geist den Text und er erfüllt sich hier. Also, hier ist Gott, während dem die Spott, ist Gott im Handeln und erfüllt seine Zusagen, seinen Plan, geht die Erfüllung. Oder das, was mit den Kleidern unter dem Kreuz passiert ist, Psalm 22, ums Gewand, wo aus einem Stück genäht ist, und man nicht trennen wollte, ist gewürfelt worden. Wer kommt es über von diesen Kriegsknechten? Andere Kleider hat man geteilt, verschnitten und aufgeteilt. Das ist Psalm 22 wörtlich vorausgesagt. Also, während dem gespottet wird, schreibt Gott Heilsgeschichte. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Also hier der Spott, wir halten die beiden Sachen fest, über die Aussage vom Tempel, abbrechen und wieder aufbauen und über Messias und König sein. Das sind so die beiden Punkte, die sie einfach aufgegriffen haben und gespottet haben. Gegen Mittag legte sich eine Finsternis über das ganze Land, die 3 Stunden anhielt.
Und dann um 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also am Mittag, Mittagszeit kommt eine totale Finsternis. Also dort, wo eigentlich die Sonne am höchsten steht, was am höchsten am Tag ist, wird es stockdunkel. Also ein übernatürliches Ereignis, wo hier eine Dunkelheit die ganze Szene einhüllt, das muss eine unglaubliche Wirkung haben. Wenn man jetzt den Text liest, hier verstummt der Spott. Da ist jetzt von keinem Spott mehr die Rede. Irgendwie wird es hier ziehen, ganz still. Und Jesus, der dann ruft, die Aussage, sie ist falsch verstanden worden, man muss sehen, Jesus am Kreuz, also da kann man nicht mehr deutlich reden, nach schon dem Leiden, die Worte, die Jesus hier formuliert, sind nicht in klarer Sprache rausgekommen, sondern wirklich gequält und es ist nicht falsch verstanden worden. Der Name Gott als Eli-Prophet. Und der Text geht dann so weiter. Einige der Leute, die dabei standen, verstanden ihn falsch und dachten, er rufe den Propheten Elia. Einer von ihnen aber lief, tränkte einen Schwamm mit Weinessig, steckte ihn auf einen Stab, hielt ihn Jesus hin, dass er davon trinken konnte. Warte, wir wollen sehen, ob Elia wirklich kommt und ihn herunterholt, sagte er. Da schrie Jesus laut auf und starb. Die anderen Evangelisten ergänzen hier, es ist vollbracht, Johannes schon erwähnt, die letzten Worte, oder der Lukas, in deine Hände, Vater, lege ich meinen Geist. Das war die letzte Worte von Jesus. Offenbar nicht leicht verständlich, verstehen wir unter den Umständen, was hier Jesus gesagt hat. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. Der römische Hauptmann, der am Kreuz gegenüber stand und mit angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief aus. Angesichts von der Dunkelheit, von dem übernatürlichen Ereignis, angesichts vom Erdbeben, das stattgefunden hat, anderer Ereignis, wahrlich, dieser Mann war Gottes Sohn. So, mit diesen Worten wird die Kreuzigungsszene dann abgeschlossen, mit dem Bekenntnis über Jesus. Und ich möchte jetzt auf die beiden Spottaussagen noch einmal zurückkommen. Währenddem, dass eben gespottet wird, senkt sich dann plötzlich eine Finsternis über die ganze Szene. Finsternis ist ein Zeichen vom Gericht Gottes. Die die Szene kennen vom Volk Israel im Alten Testament, wo sie in Ägypten waren und Gott der Pharao hat wollte neu zwingen, damit sie das Volk freilassen. Es sind dann die Plagen gekommen und die zweitletzte Plage war eine totale Finsternis. Also das muss ein unheimlicher Zustand sein. Die eine Hand hat die andere nicht mehr gesehen. So dunkel können wir fast nicht machen, oder? Das heisst, die ganzen Leute sind am Platz, sie haben sich nicht mehr bewegen. Das ist, die Dunkelheit wirkt jede Aktivität ab, erstickt jedes Leben, ein Todeszeichen. Jetzt kehrt der Tod ein. Und die Dunkelheit kommt mitten im Tag. Das heisst mit anderen Worten, das ist jetzt dunkel geworden, nicht weil die beiden Verbrecher gerichtet worden sind. Wegen denen wäre es nicht dunkel geworden. Die sind unter einem menschlichen Urteil gestanden. Für die hat der Pilatus Urteil gesprochen. Werden die gerichtet. Über Jesus hat nicht Pilatus eigentlich das Urteil gesprochen. Im Gegenteil, er hat gesagt, ich finde ihn unschuldig. Ich finde keine Schuld an ihm. Über Jesus hat Gott das Urteil gesprochen. Hier findet in diesem Moment göttliches Gericht statt. Und wird illustriert mit einer unfassbaren Dunkelheit. Das ist Gericht Gottes über Jesus. Jetzt komme ich auf die beiden Spottaussagen zu reden. Die eine Aussage, König Retter, das auf der Tafel gestanden ist, König der Juden, kannst du selber nicht helfen. Jesus ist gerichtet worden aufgrund von dem, der Tafel gestanden ist. Aber dort ist nicht seine Schuld gestanden, auf dieser Tafel, sondern meine Schuld. Ist das Stellvertretende? Meine Schuld steht auf dieser Tafel und jetzt richtet Gott Jesus an meiner Stelle. Das göttliche Gericht, das mich treffen sollte, geht über Jesus. Also das berührt mich jedes Mal. Schaut, König Jesus Christus, der Erlöser, er ist es. Und deshalb, weil Jesus Gericht getragen hat, an meiner Stelle kann er Schuld vergeben. Schaut, wir haben keinen Zugriff zu einer begangenen Schuld. Wir können die nicht mehr ungeschehen machen, wir können sie vor Gott nicht mehr ausdrücken. Es ist nicht möglich. Also nehmen wir ein Beispiel, da ist einer, ja, überzeugter Christ. Und jetzt lügt er am Arbeitsplatz faustdick, weil er einfach einen Fehler nicht zugeben will. Okay, passiert. Die Lüge ist gesprochen. Er kann dir nicht mehr ungeschehen machen. Er hat keinen Zugang mehr. Man sieht es noch, das ist passiert, aber man kann es nicht mehr ungeschehen machen. Das ist... Wir haben ein Bild erlebt, hier, wo der Frühlingsputz war und dann sind sie am Fenster putzen. Und aussen kann man ja auf gewissen Ecken nicht suchen oder gewisse Fenster, weil man die nicht auftun kann, muss man sonst mit grossen Geräten anrücken. Und es war da ein Vogeldreck. So, und dann hat man von aussen gesehen, also von innen gesehen und dann hat jemand das Fenster putzt oder putzt. Aber das ist natürlich nicht der Weg, das war auf der anderen Seite. Und wisst ihr, da hat man jetzt stundenlang reiben, oder? Da haben wir noch gesehen. Und die Sünde ist wie auf der anderen Seite. Auf der göttlichen Seite. Und da kommen wir nicht dazu. Wir sehen sie, oder? Aber wir können nicht dazu. Wir können sie unmöglich ungeschehen machen. Und Gott hat um das Dilemma gewusst. Und gewusst, dass wir jetzt nicht durch Werk, durch Leistungen, durch irgendwelche religiöse Aktivitäten, es gibt keine anderen Weg, um Schuld vor Gott ungeschehen zu machen, außer dass Jesus das Gericht, die Schuld trägt und dafür büßt. Und genau das hat Jesus da am Kreuz. Also das beeindruckt mich schon. Das erinnert uns an eine Aussage, Paulus griff dann genau die Schuldtafel auf. Die hat ja eben in Kreuzigungsszene eine grosse Bedeutung. Sie regen sich ja auf, dass dort Falsches steht, König der Juden, hat gesagt, ja, Jesus hat gesagt, ich bin der König der Juden. Wenn das irgendwo noch ein bisschen, dass es noch ein bisschen anders stimmt und Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, ich geschrieben, das lohne ich. Also die Tafel bleibt so, es ist keine Schuld über Jesus. Und jetzt griff der Paulus das auf und sagt, eigentlich ist eben dort meine Schuld gestanden. Also Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Jetzt kommt das Bild von der Schuldtafel. Wir alle haben so eine Tafel. Steht einfach drauf. Meine Kässigkeit. Ich will nicht, dass er ihn sieht. Und vieles, vieles andere. Steht da drauf. Ich kann es selber nicht ungeschehen machen. Und es ist damals göttliche Gericht über dieser Schuld vollzogen worden. Ein Kreuz genagelt. Und jetzt steht das Schöne und auf ewig vernichtet. Die Schuldtafel gibt es nicht mehr. Nach der Kreuzigung von diesen beiden Verbrechern hat man die Schuldtafel abgenommen. Wahrscheinlich unsere Träume ausgelöscht, für den Nächsten gebraucht, aber für die Schuld, für die ist gesühnt, das ist ausgelöscht worden. Und so ist, wo Jesus am Kreuz ruft, es ist vollbracht, ist die Schuld gelöscht worden. Und das muss uns schon immer wieder neu unter die Haut geben. Jesus schenkt mir Vergebung. Ein Geschenk. Ich kann mir das nicht durch Werk verdienen, durch keine Leistungen. Und auf dem Fundament, auf dem absolut sicheren Fundament steht meine Erlösung, dass ich mal Jesus darf begegnen im Himmel. Das ist absolut sicher. Wenn es auf meinem Werk würde ich stehen, auf irgendeiner religiösen Organisation oder was auch immer, dann wäre das alles unsicher. Es steht auf dem sichersten Fundament. Vielleicht eine Gedankenstütze, da fahre ich vielleicht auch ab und zu über das Lehnenviadukt. Das ist das Viadukt vor dem Seelisberg-Tunnel bei Beckeried. Schwieriger Bau gewesen, ganz schwierig. Hat ja eine Volksabstimmung gebraucht, aber überhaupt noch soll das Ganze vollenden mit dem Tunnel. Und das steht auf einem Fundament auf Felsen, aber wir müssen 70 Meter Schächte müssen bauen. Bis 70 Meter runter auf dem Fels. Darum ist es sicher. Unsere Erlösung steht auf noch sicherem Fundament. Auf dem Handeln Gottes, auf seinem Wirken. Und das ist zuverlässig und sicher. Also der Spott über Jesus, Christus, König der Juden, König, das stimmt. Sie haben es noch nicht gesehen. Aber Jesus ist der König. Er ist der, der Macht und Kraft hat. Ein weltlicher König kann vielleicht noch das Volk gut regieren, kann Ordnung schaffen, das ist alles gut. Aber Jesus, sein Königtum, seine Herrschaft hat eine viel größere Macht. Die Macht über den Tod. Die Macht, Neues zu schaffen, zuerst in unserem Leben, aber dann für eine ganze Ewigkeit. Was für eine Machtfülle hat Jesus. Wie daneben war der Spott gewesen. Ich möchte noch auf den zweiten Spott eingehen. Das wegen dem Tempo. Dass das unter dem Kreuz aufgegriffen wird, genau die Aussage, breche ich den Tempo ab, in 3 Tagen wieder ihn aufbauen. Jesus hat seinen Körper gemeint. Also währenddem, dass sie spotten darüber, schreibt Gott Hells Geschichte. Und sagt, das ist es genau. Das ist es genau. Jesus ist unser Tempo. Jesus ist unser Heil. Jesus ist unser hoher Priester. Mit anderen Worten, das, was Volk Israel bis jetzt praktiziert hat, mit Tieropfer, mit einem Tempo, mit all dem, das braucht es nicht mehr. Jetzt kommt etwas Neues. Es ist Jesus alles in allem. Es gibt so ein fiktives Gespräch, beeindruckt mich noch, da ist eine Christin aus dem alten Rom, also eben zur Zeit der ersten Christen, wird Christin im ganz heidnischen Umfeld, wo die Leute zwischen eben ihre Gottheiten verehrt haben, mit Tempo, Altar und so weiter. Und dann wird sie Christin und dann fragt sie eine Kollegin, ah, ich habe gehört, du bist religiös geworden. Ich finde Religion eine gute Sache. Sag mal, wo ist denn jetzt euer Tempo? Und dann sagt sie, wir haben kein Tempo. Also eigentlich, Jesus ist überall. Jesus ist bei uns. Wir brauchen gar nicht so einen besonderen Ort. Und dann sagt sie, ja, aber wo sind denn eure Priester? Wo können die ihren Dienst tun? Dann sagt sie, ja, also wir brauchen keine menschlichen Priester. Jesus ist der Mittler zwischen Gott und uns. Er ist unser hoher Priester. Und dann sagt sie, ja, aber wer bringt denn Opfer? Wo sind euer Altar, wo man kann opfern kann? Sie sagt, wir brauchen kein Altar. Wir brauchen kein Opfer. Jesus ist das Opfer, ein für allemal. Und die Heiden rief dann aus, mein Gott, was ist das für eine Religion? Und die Christin sagt, keine. Das ist keine Religion. Religion ist der menschliche Versuch, zu Gott zu kommen. Was ich erlebt habe, ist, dass Gott in Jesus zu uns kommt. Völlig eine neue Dimension. Und die neue Dimension, das ist das, was Jesus hier am Kreuz eröffnet hat. Und darum, über das, was sie gespottet haben. Ja, du hast doch gesagt, der Tempo abbrechen und wieder aufbauen und so. Das hat sich erfüllt. Ja, Jesus hat die menschlichen Versuche, zu Gott zu kommen, abgebrochen. Und hat sein Heil aufgerichtet. Und darum ist es schon erstaunlich. Es hat mich einfach beeindruckt, neu beeindruckt, so die Spottszene. Und dann ist mir plötzlich der Gedanke, und mit dem möchte ich abschließen durch den Kopf. Wenn man das so liest, auch der Spott, der vorher war über Jesus, eigentlich hat der Find ein Ziel gehabt, dass Jesus jetzt vom Kreuz oben runterkommt. Der Find hat eigentlich gar nicht wollen, dass Jesus stirbt. Weil er wusste, dann ist die Lösung, dann ist eben vollbracht. Dann habe ich verloren. Und das Ziel vom Find ist, dass Jesus so verspottet wird, dass er es nicht mehr aushaltet. Und seine göttliche Macht unter Beweis stellt. Jesus hat das können. Jesus hat es können. Und so reizt ihn der Find, ich kann schon sagen, bis aufs Blut. Fordert ihn raus, oder? Jetzt haltest du es nicht mehr aus. Jetzt lässt du zurück. Jetzt ist der Spott einfach und die Verhöhnung zu gross. Und Jesus hält das alles aus. Und weiss über das, was dir jetzt spottet. Das werde ich in einem unglaublich grossen Mass offenbaren und vollenden. König sein, Herrschaft über den Tod. Und wir dürfen aneignen, für uns den Zugang zu Gott, das Opfer auf felsenfestem Fundament. Ja, was für einen Tausch dürfen wir einlösen, wenn wir Jesus hundertprozentige Vertrauen schenken. Wie der Verbrecher in den letzten Sekunden noch das rausgestammelt hat, wo auch denk an mich. Hat einfach das Vertrauen Jesus ausdrückt. Wir hätten gar nicht können. Wir tauschen die Hölle, die Dunkelheit gegen das Licht aus. Ein. Gegen den Himmel. Wir tauschen Verderben gegen Wohlergehen ein. Wir tauschen Leiden gegen Genuss ein. In seiner Gegenwart. In seiner Ewigkeit. Ja, treffender kann man es nicht mehr formulieren, als dass Jesus das gerufen hat am Kreuz, wo Johannes sagt, es ist vollbracht. Jetzt ist es da. In dem Sinn, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern, wir können uns Zeit nehmen für das, wo wir ganz bewusst einfach in die Gegenwart von Jesus treten. Ich würde ein paar einleitende Worte sagen, aber wir können in ein Lied einstimmen, würdig das Lamm. Wir haben schon ein Lied gesungen, wo das vorkommt vom Lamm. Es ist ja ein Symbol damals von Kisse aus Ägypten, wo das Blut vom Lamm durchgestrichen hat, damit sie geschützt werden. Und dann der Johannes sagt, Jesus ist wie das Opferlamm, wo uns die Schuld weggetragen hat. Das ist die Symbolik, die in diesem Lied hier zum Ausdruck kommt.